Unser Thema lautet Grundsätze der Versammlung. Ich habe gestern Abend einen anderen Ausgangspunkt gewählt, um anhand alttestamentlicher Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit, später in der Geschichte des irdischen Volkes Gottes, einmal darauf hinzuweisen, mit wem wir es auch heute zu tun haben, der uns Grundsätze, Verhaltensregeln für uns als seine Versammlung gibt. Ich bin der Meinung, dass wir sehr wohl in unserer Bibel Bescheid wissen, um zu wissen, wie wir uns als Versammlung des lebendigen Gottes in dieser Welt zu verhalten haben, welche Ordnungen maßgebend sind für unsere Zusammenkünfte, welche Ordnungen maßgebend sind für unser privates und Gemeinschaftsleben. Wir stehen aber heutzutage, so scheint es mir, in großer Gefahr, den zu gering einzuschätzen, dem diese Versammlung gehört. Wir bilden sie, soweit wir an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Wir bilden sie, soweit wir den Heiligen Geist in uns wohnend haben, soweit wir Leben aus Gott haben. Und nicht nur ewiges Leben in diesem Sinne, sondern das Leben, das auch das Wesen Gottes kennzeichnet. Aber in unserer Zeit wird alles nivelliert, eingeebnet. Und ich wies gestern Abend schon darauf hin, dass es heutzutage außerordentlich schwer hält, auch Gottes Kinder auf diese Pflichten wie auch auf ihre Rechte hinzuweisen, die sie als Glieder am Leibe Christi haben und darstellen sollen. Das Lied, das wir soeben sangen, spricht von den Segnungen, die wir unter der Liebe unseres gemeinschaftlichen Herrn, der für uns gestorben ist, erwarten dürfen. Vielen ist das die Hauptsache und wohl uns, wenn wir die Segnungen seiner Gegenwart auch in unserem persönlichen und Versammlungsleben erleben dürfen. Und trotzdem stehen wir heutzutage in der großen Gefahr, nicht nur einen liebenden Herrn und Heiland zu haben und das dankbar in Anspruch zu nehmen, was uns dieser in seiner Hirteneigenschaft zugeeignet hat. Derselbe ist auch, das wissen wir, der, der die Welten geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, und dem auch heute, obwohl wir gar nicht mehr so an ihn denken, nichts aus der Hand lässt und der uns beobachtet, ob wir seinen Weisungen entsprechen. Ich erwähnte gestern Abend Beispiele für unsere Gleichgültigkeit und der weniger echten Einschätzung der Persönlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir die Grundsätze der Versammlung in der Heiligen Schrift Neuen Testamentes lesen und wie ausführlich sind sie uns ja vorgestellt, dann taucht bei vielen von uns, weil sie uns unangenehm erscheinen, nicht mehr zeitgemäß erscheinen in einer ganz anderen Welt, sie erscheinen uns schwer und wir suchen jede Möglichkeit, sie irgendwie abzuwerten und nicht mehr für uns gültig zu erachten. Denkt nur daran, dass man das alles dem Apostel Paulus zuschreibt, was er damals den Versammlungen hinterließ. Ordnungen, die er aufstellt, die er aber unter der Inspiration des Heiligen Geistes aufstellte. Heutzutage geht man sehr kritisch mit diesen Texten um, indem man sie abwertet, ob das heute noch nötig, überhaupt denkbar wäre, sie zu befolgen. Man sucht andere Ausdrucksformen für das Leben der Versammlung des lebendigen Gottes. Und das alles rührt nur daher, weil wir den viel zu wenig kennen, dem diese Versammlung gehört. Er ist der Herr seines Hauses, nicht wir. Viele werden auch dadurch irregeleitet, dass dieser Herr seines Tempels, seiner Gemeinde, seiner Versammlung uns scheinbar laufen lässt. Selbst in unserer Einbildung, wir müssten heute andere Formen für sein Haus und seine Familie finden. Er lässt das alles sich entwickeln und das festigt sich bei vielen Gottes Kindern in der Weise, dass sie in Bezug auf sich selbst und andere, die eben zu dieser Versammlung gehören, sehr oberflächlich werden. Salomo hat schon gesagt, weil Gott die Ungerechtigkeit, die Sünde eines Menschen nicht sofort heimsucht, sündigt der Mensch umso mehr. Und das ist das Wesen unseres alten Menschen. Wir wissen allerdings aus den Grundsätzen, die der Herr seiner Versammlung gegeben hat, dass er durchaus die Möglichkeit hat, einzugreifen. Das wird auch in den Schriften des Apostels Paulus deutlich. Deshalb sind viele unter euch krank und schwach und ein Gutteil entschlafen, weil wir am Mahle des Herrn nicht in würdiger Weise teilnehmen. Wir kennen das alle. Wir wissen auch, dass derselbe Apostel durch denselben Geist inspiriert in 1. Korinther 10 sagt, dass er sich das nicht gefallen lässt, unser Herr, wenn wir Gemeinschaft an seinem Tische haben und zugleich Gemeinschaft mit dem Tisch der Dämonen. Und der Apostel fragt sehr ernst, wir sollten unseren Herrn nicht zur Eifersucht reizen. Oder sind wir etwas stärker als er? Meines Erachtens, meine lieben Brüder und Schwestern, liegt ein wesentlicher Teil der Oberflächlichkeit in unseren Versammlungen eben daran, dass wir den in seiner göttlichen Macht und Herrlichkeit einfach nicht mehr so würdigen. Wie viel trägt auch unsere Umwelt dazu bei, die uns ja weismachen will, dass alles aus irgendeinem Urknall entstanden ist und dass keiner der Menschen irgendwem verantwortlich ist? Du kannst dein Leben leben, wie du willst. Niemand fragt nach dir, niemand bist du Rechenschaft schuldig. Und dieser Bacillus, der setzt sich auch bei uns als Gläubige fest. Deswegen ist es mein Anliegen, wie ich das gestern auch versucht habe aufzuzeigen, dass Gott mit dem Menschen, mit dem er zu tun bekam, nachdem er ihn geschaffen hatte, dass dieser Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, sich dem ersten Menschen Adam bekannt macht. Er stellt ihm die Geschichte des Himmels zur Verfügung, ob mündlich oder schriftlich, das mag einmal dahingestellt sein. Und an dieser Geschichte lernt Adam, der erste Mensch, von Gott geschaffen, den kennen, der ihn aus dem Staub des Erdbodens gebildet hat und ihn als einen mit dem Odem Gottes, dem Odem des Lebens begabten, in den Garten Eden setzte. Stellt euch vor, Gott hätte das nicht getan. Er hätte diesen ersten Menschen in genau derselben Art, wie er es ihm beschreibt, aus dem Staub des Erdbodens geschaffen, hätte ihm den Odem des Lebens in die Nase geblasen, der Mensch wurde ein lebendiges Wesen, hätte ihn in einen schönen Garten gesetzt und ihn sich selbst überlassen. Das hat er nicht getan. Gott machte sich diesem Menschen selbst offenbar, und zwar in der ganzen Größe seiner göttlichen Weisheit und Schöpfermacht. Das ist das erste Kapitel unserer Bibel. Er ließ ihn nicht, überließ ihn nicht sich selbst und seinen Gedankengängen. Er nahm die Gemeinschaft mit ihm auf, und es muss eine selige Zeit gewesen sein, wo dieser erste Mensch noch ganz alleine als Mensch in dieser Welt, auf dieser Erde, mit Gott sich unterhielt, der ihn besuchte. Adam wusste, wer es war, der ihn geschaffen hatte, und Gott hat sich ihm mitgeteilt. Alle anderen Dinge, auch im Alten Testament, machen das deutlich. Bevor Gott mit einem Menschen wieder neu anfängt, denkt an Abraham, der im Hause seines Vaters, seinem Vater Tara, untersteht. Als Patriarchat war das damals die Möglichkeit. Und dann heißt es von Gott, dass er als Gott der Herrlichkeit Abraham erschien, als er in Ur in Chaldea wohnte. Er hat also nicht zu ihm gesprochen in irgendeinem Traumgesicht. Und Abraham hätte sagen können, naja, das ist ein besonderer Traum gewesen, von Hause aus zu wandern, entgegen allen damaligen Gepflogenheiten. Gott stellt sich ihm in den Weg als Gott der Herrlichkeit, erscheint er ihm. Und damit lautete der Auftrag Gottes, geh aus deines Vaters Hause und so weiter, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Da lautete das ganz anders. Hinter dieser Aufforderung stand nicht irgendwer. Es war nicht irgendein Traumgesicht. Es war Wirklichkeit und himmlische Herrlichkeit damit verbunden. Und von daher kam die Aufforderung. Und deshalb war Abraham von dieser Persönlichkeit her gezwungen, wenn auch zögernd, diesem Vorschlag Gottes zu folgen. Und diese Erscheinung des Gottes der Herrlichkeit ist dann mit ihm gegangen. Ihr wisst, dass die Lösung aus dem Patriarchat seines Vaters Tara nicht von jetzt auf gleich erfolgte. Aber Gott wiederholt den Auftrag und Abraham geht. Warum? Weil der Gott der Herrlichkeit ihm erschienen war. Das hatte den großen Eindruck auf ihn gemacht. Das hatte sein Gewissen gebunden, diesem Gott gehorsam zu sein, auch wenn ihm das schwer fiel. Und so finden wir das bei Mose auch. Wir finden es sogar bei Jakob, der in seiner eigenen Weise hinterlistig und klug berechnend sein Leben geführt hatte und nun auf der Rückreise ist, um wieder in das Land seines Vaters Isaak zu kommen. Da übernachtet er in der Furt am Jabbok. Und ein Mann ringt mit ihm. Und dann merkt er, mit wem er kämpft. Und er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. auch er gebrauchte eine Erscheinung dieses selben Gottes, des Gottes seines Großvaters Abraham, des Gottes seines Vaters Isaak. Und da erst wurde sein Leben anders. Und ist das nicht bei uns auch notwendig? Nur geht es bei uns nicht um Erscheinungen. Bei uns geht es heutzutage dem zu folgen, was der Herr gesagt hat. Aber seine Persönlichkeit und unsere Wertschätzung seiner Persönlichkeit, ich schließe mich ein, lässt an vielen Stellen unseres Lebens sehr zu wünschen übrig. Und deswegen habe ich es als meine Aufgabe angesehen, nicht nur vor diesen alttestamentlichen Begegnungen Gottes mit diesem und jenem der Menschen, wenn er seinen Weg ändern wollte und sollte, ihm einen tiefgehenden Eindruck von der Persönlichkeit des lebendigen Schöpfergottes zu geben. Ich habe an Hiob erinnert. Wie hat der Mann gegen Gott gewütet? Er fühlte sich ungerecht von ihm behandelt. Seine eigenen Werte, die schienen bei Gott einfach übersehen worden zu sein. Was hat er für Worte gefunden dem unsichtbaren Gott gegenüber, bis Gott selbst zu ihm spricht und ihm seine ganze Schöpferherrlichkeit an einzelnen Beispielen der Schöpfung auf dieser Erde und des Erdenhimmels einmal zeigt, mit wem er gehadert hat. Da erst kommt der Mann zurecht. Uns geht es oft so wie Hiob, indem der Herr uns unsere Wünsche nicht lässt, indem er uns angreift, das heißt anrührt. Bei Hiob konnte es sogar der Teufel tun, im Auftrage Gottes. Und dass uns unser Herr ihm beim Weg durch tiefe Leiden heutzutage auf einmal als der Große und der Allmächtige erscheint, der nicht nur segnet, so wie wir es so gerne haben, sondern uns auf sich aufmerksam macht, dass er auch in anderer Weise uns behandeln kann. Wenn wir uns selbst beurteilten, sagt der Geist Gottes in 1. Korinther 11, dann würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, dann zu dem Zweck, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und es ist tatsächlich so. In manchen Fällen fordern wir unseren Herrn heraus, indem wir das nicht für echt und wirklich halten, was er uns von uns erwartet, indem wir sein Gebot, sein Wort erkennen und uns danach richten. Wir können es nicht mit ihm aufnehmen. Wir sind nicht stärker als er, selbst wenn er vielleicht eine Weile mit mir, mit dir Geduld hat. Keiner von uns läuft ihm weg. Und wenn er sagt, komm, dann nützt all unser Sträuben nichts. Dann haben wir vor ihm zu erscheinen. Aber er möchte gerne, dass wir ihm willig folgen. Und deswegen ist es so nötig, den zu kennen, der uns errettet hat. Wir rühmen uns seiner Liebe. Wir rühmen uns seiner Hirtentreue. Wir rühmen uns, dass wir auf ihn uns verlassen können. Wir rechnen mit seinem Segen, persönlich und auch als örtliche Versammlung. Aber die andere Seite, die versäumen wir mit gleichem Gewicht und gleicher Ernsthaftigkeit ins Auge zu fassen. Und deswegen fange ich heute Abend mit dem eigentlichen Thema an. Wir lesen einige Verse aus Hebräer 1. Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage, das heißt des Redens durch die Propheten, zu uns im Sohne geredet, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist der Abdruck des Wesens Gottes. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Und er hat sich selbst, durch sich selbst, die Reinigung der Sünden gemacht, bewirkt und sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Sieh, das ist grundsätzlich das, was ich gestern aufzuzeigen versuchte. Gott machte sich mit seinem irdischen Volke Israel eine außerordentliche Mühe. Und wenn man sich einmal diese Aufgabe stellt, auf das Reden der vielen Propheten zu achten, dann merken wir, wie Gott sich um sein irdisches Volk bekümmert hat. Und dass er immer wieder ihn ins Gedächtnis rufen möchte. Ich meine es doch gut mit euch. Warum bekümmert ihr euch nicht mehr um mich? Und wir haben doch ein Beispiel an diesem irdischen Volke Gottes Israel vor uns, das uns eigentlich auch als Gotteskinder heute etwas ganz Erschreckendes vor Augen führt, dass Gott sein irdisches Volk beiseite setzt, nun schon bald 2000 Jahre. Warum? Weil sie nicht auf ihn gehört haben, weil sie anderes an seine Stelle setzten, zuletzt ihre Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit. Mit dem Gott haben wir es auch als Gemeinde, als Versammlung zu tun. Und dann hört man, ja, wir sind jetzt in der Zeit der Gnade, ganz recht. Aber es ist derselbe Gott, so haben wir es eben gelesen, der damals durch die Propheten sprach, der jetzt zu uns, ich darf das einmal direkt auf uns übertragen, jetzt zu uns geredet hat in der Persönlichkeit seines Sohnes. Und was haben wir von diesem Sohn gelesen? Er ist der, durch den die Welten gemacht worden sind. Er ist der, der auch jetzt noch in diesem Augenblick das ganze Weltall trägt. Ist uns das schon mal bewusst geworden, weshalb wir noch leben? Ist uns das schon einmal bewusst geworden, dass unser Herr, der uns errettet hat, der die Reinigung der Sünden bewirkt hat, und zwar hier auf dieser Erde, durch sich selbst, dass wir es mit ihm als dem zu tun haben, der noch nicht das ausgesprochen hat über diese Erde, von der er sagte, sie würden vergehen und sein Wort würde nicht vergehen. Den Herrn haben wir. Er ist also nicht nur der Herr, der in Gnade handelt. Er ist nicht nur der Herr, der in Geduld mit uns umgeht, weil er uns so teuer erkauft hat, was wir mit Recht sagen. Er möchte auch das und den Wert seiner Persönlichkeit uns wieder zum Bewusstsein bringen, dass es sich um niemand anders handelt, der die Welten ins Dasein rief durch sein Wort. Er gebot und es stand da. Und der das von ihm so Geschaffene bis zum gegenwärtigen Augenblick auch aufrecht hält. Das ist derselbe, der für uns gestorben ist. Das eine akzeptieren wir gerne, weil jeder weiß, dass unsere Sünden, die wir getan haben, von uns selbst nicht in irgendeiner Weise wieder rückgängig gemacht werden können und dass sie vor dem Heiligen Gott zur Sprache kommen, wenn nicht die Gerechtigkeit Christi uns umgibt. Was würde es bedeuten, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn in unseren Herzen dieses Bewusstsein wachsen würde, dass wir nicht nur den lieben Heiland haben, dass wir nicht nur den guten Hirten haben, dass wir nicht nur einen gnädigen Herrn haben, dass wir nicht nur einen geduldigen Herrn haben, sondern dass dieser Herr zugleich der ist, der die Welten geschaffen hat und der das alles bis heute durch das Wort seiner Macht trägt. Darum geht es mir, meine Lieben, auf diesen Herrn unter diesem Blickwinkel einmal aufmerksam zu machen. Und wir wollen jetzt dazu Offenbarung 1 lesen. Ich denke, wir haben die Zeit dazu, das ganze erste Kapitel im Zusammenhang zu lesen. Es ist wesentlich besser, Gottes Wort im Zusammenhang zu lesen, als dieses und jenes an gewissen Stellen herauszugreifen. Denn die Erfahrung, die habe ich nicht nur für mich gemacht. Ich denke, die Erfahrung macht jeder von uns. Wenn wir in der Stille das Wort Gottes im Zusammenhang lesen, dann brauchen wir nicht viele eigene Worte der Erklärung dazu. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hatte er es seinem Knechte Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den 7 Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist, und der da war und der da kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Throne sind, und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesu, war auf der Insel genannt Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war am Tag des Herrn im Geiste. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, welche sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Inmitten der 7 Leuchter einen, gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne
Und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig in die Zeitalter der Zeitalter und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist. Und was geschehen wird nach diesem. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen, und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Manche haben Schwierigkeiten, wenn Sie daran denken, dass das Neue Testament an anderen Stellen von diesem Herrn als dem Haupt seiner Versammlung und seiner Gemeinde spricht. Die Schwierigkeiten werden für manche noch empfindlicher, wenn sie daran denken, dass die Gläubigen Glieder an seinem Leibe sind und dass das Haupt Christus und der Leib, der Christus ist. Viele haben Schwierigkeiten, wenn sie von diesen Schriftstellen ausgehen, daran denken, dass es keine abgeschnittenen Glieder am Leibe Christi gibt. Und dann tauchen viele andere Schwierigkeiten auf. Und dieses Bild und diese Wirklichkeit, dass wir ein Leib mit ihm sind, dass wir mit einem Geiste, dem Heiligen Geiste, getränkt sind, dass wir in ihm eins sind, das alles ist nur eine Seite der Betrachtung und der Wirklichkeit. Hier im Buch der Offenbarung geht es zwar auch um die Gemeinden, aber der, der ihr Haupt ist und dessen Leib sie sind, stellt sie in sein Licht und beurteilt sie und stellt fest, dass in diesen sieben Gemeinden, die zur gleichen Zeit der Zeit des Apostels Johannes in Kleinasien war, vieles nicht stimmt und durchaus nicht die Billigung des Herrn findet. Er stellt Strafen in Aussicht und echte und große Belohnungen denen, die die jeweiligen Missstände in ihren Versammlungen überwinden. Es ist so, dass unser Herr nicht nur das Haupt und wir seine Glieder sind, soweit wir Kinder Gottes sind und seinen Geist haben, sondern dass er in Bezug auf seine Versammlung und jeden einzelnen von ihr bis heute ein unerbittlich genauer, prüfender Herr ist. Wir haben mit diesen Dingen, die uns hier vorgestellt werden, den sieben Leuchtern, ein alttestamentliches Bild vor uns, das an die Stiftshütte in der Wüste erinnert, mit dem siebenarmigen Leuchter. Und hatten diese Lampen eine Nacht durchgeleuchtet, war es die Aufgabe des Priesters, am Morgen eines neuen Tages mit den Instrumenten, die dazu gehörten, diese Lampen zu reinigen von allem Schmutz, der sich bei ihrem Brennen auch festgesetzt hatte. Dieses Bild haben wir hier vor uns. Einer, der, wie er selber sagt, inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Nun sollten wir uns von dem Gedanken freimachen, der vielleicht durch Jahrzehnte hindurch bei uns gepflegt worden ist, dass wir mit diesen 7 Versammlungen, 7 Perioden des Christentums oder besser gesagt der Christenheit vorgestellt würden. Das wäre eine billige Aufgabe, von da aus eine Deutung dieser Dinge vorzunehmen. Und das hat sich auch im Christentum gezeigt. Alles drängt dazu, Philadelphia zu sein, das, wie man meint, ohne Tadel des Herrn davonkommt. Es ist seit Jahrhunderten ein unheimliches Gedränge auf diesem Platz. Und man kommt dann zu der Auslegung, dass das Endschreiben an Ephesus, dem Ersten, mit der apostolischen Zeit geendet hat. Und dann kommt die Zeit der Christenverfolgung in Smyrna. Zum Glück sind die auch vorbei. Sind genau festgeschrieben unter der Herrschaft Neros, des Königs von Rom, bis zum Jahr 300 unter Konstantin. Ein Glück, dass das hinter uns liegt. Und dann kommt die Zeit der Staatskirche Pergamos. Wir gehören nicht zur Staatskirche. Auch das liegt ja nun schon weit hinter uns. Und jene dunklen Jahre von Thyatira, unter dem man Rom sieht, auch das ist ja heute kaum noch der Rede wert. Das ist in sich eine fest abgeschlossene Größe. Und wir gehören einfach nicht zu Rom. Ja, wir gehören noch nicht einmal zu Sardes, unter das man die Reformationszeit rechnet. Zwangsläufig sind wir Philadelphia, wenn man der Zeit nachgehen könnte. Aber das können wir nicht. Ja, und Laodicea, die wird vom Herrn ausgespien, aber wir werden entrückt. Meine Lieben, so einfach ist das nicht. Es hat einige Gründe für sich, so vorzugehen, aber das ist eine ganz oberflächliche Auslegung dieser ernsten beiden Kapitel, die auf Kapitel 1 folgen. Wir werden das sehen. Aber wir sehen zuerst den Herrn. Und Johannes sieht ihn. Und zwar ganz anders, als er ihn bis zu seiner Himmelfahrt hier auf der Erde erlebt hat. Deswegen ist er ja auch so erschrocken. Deswegen ist das für ihn eine Sache, die ihn einfach umwirft, wie tot. Aber es ist derselbe Herr. Derselbe Herr, der Johannes 14 gesagt hat. Derselbe Herr, der von seiner Liebe in Johannes 13 sprach. Es ist derselbe Herr, der in fürsorglicher Weise auf dem Weg vom Obersaal nach Gethsemane Johannes 15 vor die Jünger stellte. Johannes 16. Und der, als er dann sich anschickte, nach Gethsemane hineinzugehen, über den Bach Kidron hinauszuschreiten, das herrliche 17. Kapitel des Johannesevangeliums betete. Derselbe Herr. Wir sind immer wieder erquickt, wenn der Herr vor uns steht, als der, wie er sich in der letzten Nacht vor seinem Leiden und Sterben mit den Jüngern unterhielt und ihnen die Richtlinien gab, die für die Zeit nach seiner Himmelfahrt für sie zu gelten hätten. Es bewegt einem das Herz,
die ganze Fürsorge und Liebe des Herrn. Zuerst einmal für diese 11 Männer echt mitzuempfinden und nach Kapitel 17 berechtigt zu sein, das auch auf mich anzuwenden. Es gibt nichts Größeres und Schöneres, als den Herrn in dieser Weise vor uns zu sehen. Und das ist Wirklichkeit des Glaubens für unsere Zeit hier auf dieser Erde. Aber seht, wir können uns sehr wohl den Schrecken Johannes vorstellen, der als einer der Vertrauten des Herrn so nah wie möglich sich bei ihm aufgehalten hat, als der Herr hier auf dieser Erde war. Der in einem echten Vertrauensverhältnis zu ihm stand, der von sich selber sagt, dass er der Jünger gewesen sei, den Jesus liebte. Derselbe Apostel bekommt in seinem hohen Alter, vielleicht nach 50 oder 60 Jahren, diese Offenbarung desselben Herrn als dem Sohne des Menschen, aber in so ganz anderer Weise. Und das erschüttert ihn. Und damit mit diesem Herrn haben wir aber auch zu tun. Wenn er sagt, dass er inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt und diese Leuchter die Beispiele, die Symbole der Gemeinde, der Versammlung sind, dann kommt es mich immer sehr empfindlich an. Was stellt er denn bei mir fest? Wenn wir davon ausgehen, dass er auch heute und vielleicht in dieser Stunde, und verzeiht mir das persönlich werden, hier in diesem Versammlungshaus, inmitten unserer Versammlung jetzt wandelt. Wir stützen uns viel auf das Wort. Da wo 2 oder 3 versammelt sind zu meinem Namen hin, bin ich in ihrer Mitte. Oh, das ist für den Glauben etwas Kostbares. Aber das ist nur eine Seite seiner Gegenwart. Die andere Seite sehen wir hier. Und das ist nicht nur eine prophetische Schau, die über die Geschichte des Christentums bis zum Erscheinen des Herrn in Macht und Herrlichkeit und seinem Ausspeien der Christenheit aus seinem Munde reicht. Es ist die heutige Wirklichkeit bei uns hier. Ich schließe mich ein. Wenn er inmitten der Versammlung wandelt, und das Beispiel sind damals 7 symbolhafte Versammlungszustände gewesen, was sieht er denn bei mir? Was sieht er bei uns allen? Und deswegen wird er uns von dem Apostel so geschildert, wie er damals dem Apostel entgegentrat. Und es ist nicht nur eine symbolische Beschreibung des Richters der ganzen Erde. Es ist eine wirkliche Beschreibung der Eigenschaften eines unbestechlichen Richters, auch wenn es sich um seine Versammlung handelt. Inmitten der 7 goldenen Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen. Das ist schon bedeutsam. Der Apostel wusste sehr wohl, wie oft und wie gerne sich sein Herr in ihrer Mitte und vor den Ohren Israels damals als der Sohn des Menschen bezeichnet hat. War auch für den Apostel ein Wort des Herrn über sich selbst, das er vor 50 oder 60 Jahren mit eigenen Ohren gehört und diesen Herrn mit eigenen Augen gesehen und auch erlebt hat. In seiner ganzen Herablassung, wenn er auch sagen musste, schon damals konnten wir ihm nichts vormachen. Aber hier tritt er als der Richter auf. Und wie das Alte Testament es schon sagt, das Gericht fängt beim Hause Gottes an. Und so sind wir schon berechtigt, auf diesen Gedanken einmal ernsthaft zu achten, was sieht er, wenn er in unserer Mitte oder vor uns als einem der Leuchter steht. Im Alten Testament ist keine Nacht vergangen, in der der siebenarmige Leuchter gebrannt hatte, an denen ich am Morgen bei Tageslicht der Priester den Schmutz beseitigen musste. Und den haben wir vor uns stehen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande. Das ist seine Würde. Das ist nicht mehr der, der auf dem Obersaal sein Oberkleid ablegte und einen Leinenschurz umtat, um sich dann über die schmutzigen Füße seiner Jünger zu bücken, sie zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Hier steht er in einer Würde eines Amtes vor dem Apostel, die so ganz anders ist, als er es bei seinem Herrn vor Zeiten und Jahrzehnten gewohnt gewesen war. Und doch ist es derselbe. Seht, und das fehlt uns, geliebte Brüder und Schwestern. Wir können diese Würde und dieses Richteramt, dieses Prüfen seiner Versammlung nicht einfach wegwischen und uns damit entschuldigen, er hat, ist der gnädige und der geduldige Herr. Er sieht auch heute alles bei mir und bei dir, was schmutzig ist. Nur nehmen wir ihn nicht ernst. Wir tun auch diese Stelle ab. Ach, das ist etwas Schlimmes, wenn man das in Büchern liest, in Betrachtungen liest. Hier steht der Herr symbolisch vor uns. Damit haben wir ihm schon ein Stück seiner Würde weggenommen. Was hat er sagen lassen? Ich komme mit den Wolken, jedes Auge wird ihn sehen. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Das ist Wirklichkeit. So wird er öffentlich erscheinen. Jetzt erscheint er vor unseren Herzen und Gewissen nicht in dieser Öffentlichkeit, obwohl sie uns hier haargenau beschrieben vor Augen geführt wird. Welch eine Würde und welch ein Ernst geht von seiner äußeren Erscheinung schon aus. Wir sind es ja auch gewöhnt im Leben dieser Welt, dass der Richter, der sein Urteil zu fällen hat, nicht in einem Straßenanzug vor dem Gericht steht, sondern dass er sich seiner Stellung gemäß mit einem Ornat bekleidet hat. Sollte der, der Himmel und Erde ins Dasein gerufen hat, weniger Würde haben als einer unserer irdischen Richter? Und je höher der Gerichtshof rangiert, umso höher ist die Ehre, umso schärfer auch der Ernst, der von der Gegenwart eines obersten Staatsrichters heutzutage ausgeht. Den Mann kann man nicht mehr für dumm verschleißen. Der sitzt da. Mit dem hat es der Delinquent zu tun. Und so ist das auch hier ein Hinweis auf die Würde unseres Herrn. Und er hat es hier an dieser Stelle nicht zuerst mit der Welt zu tun. Das kommt erst später in diesem letzten Buch der Bibel zum Ausdruck. Wir haben es hier mit dem zu tun, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und damit müssen wir sagen, das tut er auch jetzt. Das Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. So wird uns schon von Daniel der Allmächtige geschildert. Weisheit, Erfahrung, Unbestechlichkeit und seine Augen wie eine Feuerflamme. Wie war das doch noch, als Israel am Sinai stand und der Berg im Feuer brannte und bebte? Der Posaunenschall immer stärker wurde, Blitze und Donner entluden sich vor den Augen des wartenden Volkes Israel. Und so furchtbar, sagt Hebräer, war die Erscheinung, dass selbst Mose sich fürchtete. Und das Volk Israel sagte, möge Gott nicht mehr direkt zu uns reden, wir sterben allesamt. Wir haben es mit demselben zu tun, der zwar das Haupt seines Leibes ist und wir sind Glieder dieses Leibes. Aber es ist dieselbe Persönlichkeit in Personalunion, wie wir das sagen. Augen wie eine Feuerflamme, Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Was sagt uns das alles? Meine lieben Geschwister, es geht nicht darum, uns Furcht einzujagen, sondern es geht für uns darum, dieser seiner Würde in unseren Herzen und Gewissen und Versammlungen den rechten Platz zu geben. Und dann kann man nicht mehr behaupten und sagen, die Dinge, die uns aufgetragen sind, zu beobachten als seine Versammlung, die sind von einem Paulus geschrieben worden und heute müssen wir andere Regeln suchen. Das geht einfach nicht. Paulus hat nicht diese Regeln aufgestellt, die wir für reformbedürftig in unserer heutigen Zeit empfinden und an manchen Stellen auch kräftig dabei sind, sie einfach ins Gegenteil zu verwandeln. Diese Regeln und Grundsätze stammen von dem ab, der das Weltall ins Dasein gerufen hat. So wie das Gesetz vom Sinai von demselben stammte. Und er sagt ja, kein Jota fällt davon zu Boden. So werden wir auch einmal zur Rechenschaft gezogen von einem, der so aussieht, wie er hier beschrieben wird. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und dann geht es um die Sterne, um die, die in den einzelnen Versammlungen, die Sterne sind die Versammlungen, den Kurs bestimmen, unter deren Weisung eine Versammlung wächst, den rechten Weg geht oder das Missfallen des Richters erreicht. Wir werden morgen Abend an dieser Stelle Fortsetzung machen und mit dem Sendschreiben an Ephesus beginnen. Denken wir daran, er sagt uns heute, und das als Abschluss, ich bin der Erste, ich bin auch der Letzte. Auch das ist eine Würde, die er uns allen voraus hat. Ich möchte herzlich bitten, meine Brüder und Schwestern, dass wir uns doch in der Stille einmal mit dem Anschauen dieses Bildes unseres Herrn etwas beschäftigen. Dabei dürfen wir die Gnade, seine Geduld und seine Barmherzigkeit rühmen, wie sagt es der alte Prophet, dass wir noch nicht aufgerieben sind. Ich lade für morgen Abend wieder herzlich ein.